Der größte Tannenbaum der Welt steht in Dortmund. Man sollte es nicht glauben, 45 Meter hoch, aber es ist gemogelt, weil der besteht aus 1200 kleinen Bäumen, die man so zusammengebunden hat. 135.000 Lichter, er kann so leuchten, man kann das vollkommen ändern, die Farben. Der kann auch aussehen wie ein Verkehrspylon, wo sich Leute lustig drüber gemacht haben. Aber man will so ein bisschen protzen. Wir können auch den größten Baum, also in Dortmund kann man ihn finden. Warum haben wir das Leben kommt wieder? Und das, dafür standen so die Bäume. Ich weiß nicht, was du mit Weihnachten verbindest. Ich hoffe, die meisten hatten wirklich ein schönes Weihnachtsfest. Es gibt Menschen, die haben das ganz anders empfunden. Manche Menschen sind an einem Weihnachten einsam und alleine. Früher in meiner Familie, die nicht christlich groß sozialisiert ist oder war, da war Weihnachten manchmal schön und manchmal war es auch ganz schrecklich, wenn meine Eltern gestritten haben. Das war dann manchmal sehr verschieden und so erleben das viele Menschen. Wir haben gehört von der Ukraine, manchmal ist Dunkelheit für manche Leute und dann ist Weihnachten vielleicht schwierig. Ein gutes Bild für das Volk Israel im Alten Testament, werden wir gleich lesen, werden sie verglichen mit einem toten Baumstumpf. Also der Baum, den wir da finden im Alten Testament, da war ziemlich wenig von Leben, von Hoffnung zu spüren. Gott hat Gericht über sein Volk gesprochen in Jesaja 6. Da heißt es in Vers 31, mein Volk gleicht dann einem gefällten Baum, von dem nur noch der Stumpf übrig geblieben ist. Also nachdem sie unterm Gericht erleben mussten, weil sie auf Gott nicht hören wollten, sie waren nicht bereit, umzukehren, Buße zu tun, sind weiter ihre eigenen Wege gegangen und Gott hat ihnen immer wieder gesagt, kehrt um. Und irgendwann wird er sagen, wird es so sein. Und dann aber auch noch diese Freuden oder diese Botschaft der Hoffnung, doch aus diesem Wurzelstock wird einmal etwas Neues wachsen, ein Volk, das mir gehört. Und den ersten Weihnachtsbaum, habe ich das mal überschrieben, hier wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird froh. Wollen wir uns ein bisschen anschauen, denn über diesen Baum wird nochmal gesprochen, tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn Wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen, er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde sein und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden, ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen, wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn gefüllt sein. Also wie man an den Worten erkennt, wer mal in einem Löwenkäfig war, weiß, das ist noch nicht. Das ist Zukunft, das ist eine Vermischung von dem, was der Messias schon getan hat und von dem, was er noch tun wird. Aber beides steckt bei Jesaja schon drin. Da dürfen wir schon einen Blick werfen. Also wir haben gesehen, dieser tote Baumstumpf, ne, wo Gott sagt, ich werde Gericht halten an meinem Volk. Und trotzdem ist da, wie auf diesem Bild, aus dem toten Baumstumpf wächst etwas Neues, ein kleiner Zweig. Und da ist die Rede, ein Spross wird hervorgehen aus Isai. Dazu muss man wissen, für Juden war es so, alle Könige wurden immer irgendwie mit David verglichen, weil David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und in Beziehung zu David wurden die beurteilt. Und wenn in unserem Text von einem die Rede ist, der aus dem Stamm oder aus der Wurzel Isais kommt, dann ist das nicht einer wie die Könige, die nach David kamen, die sich an David messen lassen mussten, sondern dann ist es jemand, der wie David ist, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der Messias wird noch mehr sein als David. Und darum heißt es nicht, er ist ein König wie David, sondern er kommt sozusagen aus der Geschlechtslinie seines Vaters. Darum steht da Isai. Und der König, der uns hier beschrieben wird, das ist eigentlich der, von dem Hesekiel später mal schreiben wird, ich setze über meine Herde einen einzigen Hirten ein, der sie auf die Weide führen und für sie sorgen wird. Hier steht ein Nachkommen Davids, aber hier dann weiter, der meinem Diener David gleicht. Er wird ihr Hirt sein, ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Der Mann, der meinem Diener David gleicht, soll ihr Fürst sein. Da war in Hesekiel die Rede von schlechten Königen, schlechten Hirten, schlechten Leitern. Und Gott sagt, es wird einer kommen, der wird wie mehr wie David, weil David wird ihn später Herr nennen. Das erfahren wir aus dem Neuen Testament. Drei Gedanken wollen wir uns anschauen. Von diesem Messias, dem König, der genannt wird, er hat göttliche Befähigung. Man sieht, das ist ein König anderer Art als die Könige, die wir kennen. Woran merkt man das? Dass wir wissen, viele Menschen möchten helfen, sie können nicht helfen. Manche wollen auch gar nicht, die sagen nur, dass sie es wollen. Viele möchten, können es nicht. Der amerikanische Präsident hat versprochen, am ersten Tag, wenn er im Amt ist, wird alles anders. Der Krieg hört sofort auf. Halte ich für nicht sehr realistisch, also tut mir leid. Da ist jemand, der sagt viel, ob der viel machen kann, werden wir sehen. Bei diesem König, der hier genannt wird, der will und kann was verändern, so wird er beschrieben. Er benötigt über die Expertise, über die Qualifikation. Wenn wir nochmal lesen, was von ihm gesagt wird, da heißt es, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. 7-mal wird vom Geist gesprochen. Wer sich in der Bibel auskennt, weiß, die 7 ist so eine Zahl der Vollkommenheit. Dieser Messias wird den Geist Gottes in Vollkommenheit haben. Und dann wird so das so geschildert wie hier als Überschrift sozusagen der Geist des Herrn und dann werden immer 2 Paare zusammengestellt. Geist der Weisheit und des Verstandes. Das heißt, dieser König, Weisheit im biblischen Sinne ist zu wissen, was Gott möchte. Dieser König weiß, was Gott will und er möchte auch so leben und er hat den Verstand, dass er auch alles überblicken kann. Dem kann man nichts vormachen, der lässt sich nichts vormachen, der versteht alles, er weiß alles. Diesen Geist wird dieser Messias besitzen. Es ist die Rede von dem Geist des Rates und der Macht. Der Geist des Rates, das ist ein Stratege. Der kann strategisch denken, der ist klug, der weiß, wie man Dinge verändern kann. Und das Tolle ist, der hat auch die Macht, die Dinge zu verändern. Der kann nicht nur drüber nachdenken, der kann es auch tun. Auch in deinem, meinem Leben kann er etwas bewegen. Dann ist die Rede der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Erkenntnis heißt, dieser Geist, den der Messias hat, der weiß alles über Gott. Der hat Erkenntnis, die du und ich nie erreichen werden, aber er wird nicht stolz darüber und sagt, ich bin der Beste, der Größte, sondern im Gegenteil, weil er so viel weiß, sagt Jesus später mal, sein Größtes ist es, den Willen seines Vaters zu tun. Er lebt in der Furcht des Herrn, er möchte Gott dienen, in Ehrfurcht vor ihm handeln. Also nochmal, wenn das so beschrieben wird, wird deutlich, es gibt niemand, keinen Menschen, der diesen Geist, diesen 7-fachen Geist Gottes hat, außer dem Messias. Da wird also gesagt, der, der kommt, ist Gott, er hat Gottes Geist. So wird Gott beschrieben in der Offenbarung mit dem 7-fachen Geist. Dieses besitzt Jesus, so jemand ist er. Also Jesus hat die Fülle der Macht, er kann alles verändern in dein und meinem Leben, auch wenn wir das manchmal nicht glauben. Ich habe gelesen von einem Mann, der beschrieb in der Familie, in der er aufgewachsen ist und sagt, sein Vater war wirklich jemand, der oft getrunken hat, die Kinder geschlagen, seine eigene Frau geschlagen hat. Und er sagt, mein Vater war manchmal so wütend, das Schlimmste war, dass er mich und das Kind so geboxt hat, dass ich ohnmächtig wurde und da lag. Und dann sagt er, und dann kam eine Veränderung in unser Leben, Meine Mutter und wir Kinder waren in der Evangelisation und sind zum Glauben gekommen. Und mein Vater konnte damit erst nicht umgehen. Der wurde ganz komisch und biestig. Und dann schreibt er, und nach mehreren Monaten ist mein Vater selber zum Glauben gekommen. Und er sagt, und dann habe ich ein Wunder erlebt. Ich habe erlebt, das größte Wunder, das man sich vorstellen kann, aus Hass wurde Liebe. Mein Vater wurde ein anderer Mensch. Was niemand vollbracht hätte, was niemand tun hätte können, hat Gott in ihm gewirkt. Von dieser Qualität, von dieser Macht ist der Messias, der hier verheißen wird. Und ich möchte Mut machen, manchmal das neue Jahr kommt, wir wissen auch noch nicht, was es so bringt. Ich hoffe viel Schönes, manchmal vielleicht auch etwas, was wir nicht so eingeplant haben, vielleicht manchmal auch Schweres. Aber ich möchte uns Mut machen, dass wir diesen Messias, der alle göttliche Befähigung hat, dass wir zu ihm kommen, der auch mein und dein Leben tragen, halten und verändern kann. Der auch mit den Scherben unserem Leben etwas anfangen kann. Also wir erstmal erfahren die göttliche Befähigung. Das Zweite, was wir von ihm erfahren, ist seine gerechte Herrschaft. Es gibt Leute, die finden das Kind in der Krippe ganz toll. Haben wir ja hier, wer ist schon weg. Das Kind in der Krippe finden sie ganz toll, ne, und beten auch zum kleinen Jesus, weil so ein Baby ist ganz nett. Ne. Ein Baby kann, ist abhängig von uns, wir können das Baby sozusagen, letztlich können wir der Chef bleiben. Ne. Und manche wollen dann diesen Baby-Jesus, aber Jesus in der Krippe bleibt nicht Jesus in der Krippe. Er ist ja Gott selbst, er ist der, der für uns stirbt, ans Kreuz geht, alles tut, um uns zu erlösen, der Menschen begegnet und alles verändern kann und der auch einen Anspruch erhebt auf unser Leben. Und von diesem König ist hier die Rede. Bei Jesus ist es nicht sicher, in dem Sinne sicher, dass er immer das tut, was wir wollen. Es ist schon sicher, aber anders als wir uns vorstellen, weil Jesus der Herr ist und uns manchmal irgendwo hinschickt, wo wir vielleicht nicht hin wollten oder Dinge von uns erwartet, wo wir denken, das hätte ich ganz anders gemacht. Und gut, dass wir das nicht entscheiden müssen, sondern dass wir jemanden haben, der das entscheiden kann. Aber hier wird Jesus als König beschrieben, nicht als privilegierter Herrscher, sondern als Diener. Das Ungewöhnliche ist, im Vergleich der anderen Herrscher damals, die mussten ihre Macht immer zeigen, demonstrieren, wie stark sie sind. Und Jesus ist anders, er dient den Menschen. Und zwar nicht, weil er zu schwach wäre zum Herrschen, sondern weil Jesus weiß, dass er stark genug ist, um dienen zu können. Der muss sich nicht beweisen. Weil er Menschen liebt, weil er Gerechtigkeit möchte, kann er sich klein machen für dich und mich. Der muss sich nicht auf die Schultern klopfen wie mancher Präsident und dann eben sagen, wie groß er ist und was er alles kann. Das hat Jesus nicht nötig. Das muss er nicht. Und dieser König, der kann zwischen Recht und Unrecht unterscheiden, wird hier gesagt. Dass, wenn Gericht gesprochen wird, dann wird es richtig sein, weil er ja diesen Geist hat, von dem wir gehört haben. Er weiß alles, er kennt uns. Und er ist der Einzige, der wirklich Recht sprechen kann. Ein Richter, so gut er es meint, kann nur entscheiden, was er kennt, aufgrund der Fakten entscheiden, aufgrund der Zeugenaussagen, aber er kann den Menschen nicht in den Kopf gucken. Und man kann auch Richter hinters Ohr hauen, also falsch beeinflussen, wenn manche sich zusammentun, kann das gelingen. Bei Jesus wird es nicht funktionieren. Hier steht, er braucht keine andere Macht als sein Wort. Mit seinem Wort wird er sozusagen seine Feinde zerstören, wird seine Feinde besiegen. Jesus muss gar keinen Krieg führen, er muss manchmal nur sprechen. In der Bibel gibt es mal ein Wort. Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Wenn Gott spricht, in Hebräer 4 heißt mal, es ist wie ein zweischneidiges Schwert, ein Richter der Gedanken und des Herzens, schärfer als jedes andere Schwert. Wenn Gott spricht, wenn Jesus spricht, werden Dinge anders. So wird es hier gesagt. Hier ist die Rede davon, der ist gegürtet. Das ist für uns ein komisches Bild. Ein gegürtet heißt einfach, der ist bereit zum Handeln, die Hose kann nicht rutschen, ne? Man ist bereit loszugehen. Der ist also immer bereit zu handeln, er ist gegürtet, er ist fertig, der muss man nicht groß wecken, man muss nicht gucken, dass er was mitkriegt, er bekommt alles mit. Und damit ist dieser König anders als alle Könige, die die Leute damals kannten. Die assyrischen Könige waren für ihre Brutalität bekannt, für ihre Machtgier, für ihren Reichtum, ihren Prunk. Und Gott hat den Assyrern angekündigt, sie werden vernichtet. Es ist passiert, 609 vor Christus wurden die Assyrer besiegt. Dieses Weltreich wurde dann von anderen abgelöst. Und im Gegensatz zu dem Stumpf, von dem wir vorher gehört haben, dem Baum, ist von Assyrien als Land, als Nation, so wie es damals war, nichts geblieben. Es gibt noch Syrien, aber das ist ganz anders als damals, das assyrische Volk. Es hat sich aufgelöst. Die Herrscher Israels waren Herrscher, wo man manchmal nur den Kopf schütteln konnte, was sie dann teilweise getan haben. Und es ist gut, dass Jesus sagt, es wird ein anderer Herrscher kommen. Er wird aufräumen mit Unrecht. Herr Putin, wie sie alle heißen, die manchmal Könige der Welt sein wollen, mehr als Präsidenten, und meinen, über Recht und Unrecht entscheiden zu können, obwohl sie manchmal von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. All diese Menschen, die sich Macht angeeignet haben, die ihnen vielleicht gar nicht zusteht, werden sich irgendwann vor Gott verantworten müssen. Für das, was sie gemacht haben. Jeder Mensch wird vor dem Thron Gottes erscheinen müssen, du und ich. Das Einzige, was uns dann bewahrt davor, dass wir vor dem Thron Gottes schlecht dastehen, ist, dass wir Jesus haben, der für uns vor Gott tritt und sagt, der gehört zu mir, das ist mein Kind, für den habe ich bezahlt. Aber alle anderen werden gerade stehen müssen. Und das ist das, was die Welt braucht. Wie ungerecht wäre es, wenn alle mit ihrem Unglück durchkämen. Manche sagen, das ist so Vertröstung aufs Jenseits, ne? Irgendwann mal gerecht sprechen. Aber es ist unwahrscheinlich wichtig, dass man weiß, am Ende wird einer, die Despoten, die Kinderschänder, ich weiß nicht, die Mörder, die Verbrecher, die werden damit nicht durchkommen. Irgendwann wird sich jeder vor Gott verantworten müssen. Und Gnade Gott, wenn Sie Jesus nicht kennen, das Einzige, was uns hilft, ist dann Jesus. Ich habe ein Beispiel gelesen von diesem Mädchen hier, einem kanadischen Mädchen aus Kanada, die hatte in der 7. Klasse eine Webcam bekommen, hat dann angefangen zu chatten, hat dann, irgendein Mann hat sie überredet, ihre Brust zu zeigen, ein Foto zu machen, sie hat das gemacht. Und dann hat dieser Mann, der ihr Freund war, dieses Foto an ihre Familie, an die Schule, an alle Schulkameraden, an alle Menschen, die sie kannte, geschickt. Und dieses Mädchen ist verzweifelt über die wie sie dann gemobbt wurde. Die hat dann nicht das Mitleid der Leute bekommen, dass sie sagen, was ist hier Schreckliches geschehen, sondern sie hat noch was auf die Rübe gekriegt von Leuten, die sich über sie lustig gemacht haben und sie in die Tonne getreten haben, klein gemacht haben. Auf diesem Bild zeigt dieses Mädchen, ich habe niemanden, ich brauche jemanden. Und kurze Zeit später hat sie sich umgebracht, weil sie das nicht mehr ausgehalten hat, dass Menschen sie so fertig gemacht haben. Und ich bin überzeugt, dass die, die das gemacht haben, auch eines Tages vor Gott sich verantworten müssen. Außer sie haben Jesus kennengelernt und Jesus vergibt ihnen. Und umso wichtiger ist, dass man einen König hat, der gerecht spricht, aber auch anbietet, dass man bei ihm Rettung finden kann. Und wisst ihr, wenn Gott gerecht spricht, wir denken ja immer, dann werden wir groß argumentieren und sagen, ja, aber so war das doch gar nicht gemeint. Es wird deutlich werden, wenn irgendwann Gericht spricht, werden wir schweigen, dann können wir nichts sagen. Das ist nicht so, dass wir auf Augenhöhe diskutieren können mit Gott und in die Tasche stecken. Dann wird Gott einfach den Sachverhalt feststellen und Menschen können nicht mehr groß diskutieren, weil Gott uns überführen wird. Und nochmal Gnade Gott, dass wir Jesus haben und da aus dieser Nummer raus sein dürfen, weil wir wissen, dass einer für uns bezahlt hat. Dafür steht der Messias. Weihnachten lädt ein, sich auf diesen Gott einzulassen, weil er mal gesagt hat, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Der selige Tausch, der fröhliche Wechsel. Ich darf meine Schuld abgeben an Jesus und er schenkt mir die Gerechtigkeit, die ich eigentlich gar nicht verdient habe. Die darf ich mir sozusagen aneignen, die bekomme ich zugesprochen. Das ist das, was dieser Messias tun wird. Sagt mir einen König, den ihr kennt, der so an Menschen handelt, der für die Menschen bereit ist zu sterben. Ich kenne sonst keinen, glaube ich, der bereit gewesen wäre, das zu tun. Und wisst ihr, ich möchte Mut machen, wenn Jesus so schon mit uns umgeht, dann dürfen wir auch schon anfangen, weil wir einen gerechten König haben, selber gerecht mit anderen Menschen umzugehen. Wir dürfen selber anfangen, Versöhnung zu leben, weil wir aus der Versöhnung leben. Wir dürfen selber anfangen, Dinge zu ändern. Ich habe das vor Jahren schon mal gezeigt. Kennt das jemand? War schon mal jemand in Dublin? Das ist eine Kirchentür in Dublin. Oxford Cathedral heißt sie, glaube ich. Und diese Tür, das ist die Tür der Versöhnung. Denn 1492 gab es zwei adlige Familien in Dublin, die sich bis aufs Blut bekämpft haben. Eine Familie hat sich in die Kirche geflüchtet, die andere Familie war davor. Und dann hat man überlegt, wie man das lösen kann. Und der da vor der Kirche war, hat gesagt, wir kommen nicht weiter, lass uns Frieden machen. Und der da in der Kirche hat gesagt, ja, du hast gut reden, du bist ja draußen. Sobald wir rauskommen, bringst du uns um. Und dann hat er gesagt, nee, ich garantiere euch, dass ich euch nicht umbringen werde. Er hat ein Loch in die Tür geschnitten, dieses Loch. Er hat gesagt, ich strecke meine Hand durch zum Frieden. Und wenn du sie erreichst, dann lasse ich euch, dann können wir in Frieden auseinandergehen. Also die Gefahr war, als er sie durchgesteckt hat, dass der drinnen sie, weiß nicht, abgehackt hätte oder was ich auch immer gemacht hätte. Er hat der Arm blieb dran. Er hat die Hand durchgesteckt. Der drinnen hat sie ergriffen und es kam wirklich zum Frieden. Die adligen Familien konnten auseinandergehen. Darum nennt man die Tür der Versöhnung, kann man heute noch anschauen, wenn ihr also mal in Dublin seid, vielleicht könnt ihr mal die Hand durch die Tür stecken, kann man nicht allzu oft machen. Dazu fordert uns Gott auf, schon jetzt damit anzufangen, weil er uns auch so begegnet, ein großes Geschenk. Gott macht deutlich, es wird nicht nur Frieden zwischen Menschen möglich, sondern es wird sogar Frieden in der Schöpfung möglich. Dann kommt dieses schöne Bild. In der Realität ist das nicht möglich, wie gesagt. Also kann sein, wenn der Löwe gerade mal satt ist, dass das ein paar Minuten funktioniert, aber sobald er Hunger kriegt, werden die Schafe weg. Entweder weil sie geflüchtet sind oder weil er sie gefressen hätte. In diesem Text wird in Vers 6 davon gesprochen, es wird geben die Versöhnung zwischen Jäger und Beute. Und als Jäger werden eben genannt der Wolf, der Leopard, der Löwe, die Beute sind das Lamm, die Ziege, das Kalb, das Mastvieh, und die wohnen jetzt versöhnt zusammen. Und da kann man sagen, das kann eigentlich nur sein, wenn Gott das Paradies wiederherstellt, sonst geht das nicht. Hier würde das nicht funktionieren. Und der Text sagt sogar, der Friede ist so sicher, dass ein Jüngling da weiden kann, die Löwen und die Weidetiere, der kann die weiden. Auch das funktioniert normalerweise nicht, dass ein Jüngling sowas könnte. In Vers 7 sagt er sogar, die Natur der Dinge wird verändert. Ein Löwe wird Stroh fressen. Könnt ihr mal versuchen, im Zoo dem Löwen Stroh zu geben. Der wird sich bedanken. Das wird auch nicht funktionieren. Wenn dieses Bild gebraucht wird, sagt man, es wird wieder der Zustand wie im Paradies hergestellt. Es wird das Paradies kommen, wo alles wieder so ist, wie es von Gott mal gedacht war. Alle können einträchtig miteinander leben. Und das ist etwas, was noch aussteht, was noch kommt. Worauf wir Christen warten, dass Jesus wiederkommt, neuen Himmel, neue Erde machen wird, wo alles miteinander aushalten, was man sich kaum vorstellen kann. Und in Vers 8 ist die Rede, dass ein kleines Kind in einer Schlangengrube die Hand reinmachen kann. Für viele Menschen sind Schlangen so ähnlich wie Spinnen. Aber dieses Bild ist, ein kleines Kind kann die Hand reinstecken, es wird nichts passieren. Damit greift er etwas auf, was für Juden mit dem Sündenfall zu tun hat. Denn in 1. Mose 3 steht mal, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in seine Ferse beißen. Man nennt das unter Theologen das Proto-Evangelium, das erste vorlaufende Evangelium, Vorevangelium. Das wird der Messias tun. Er wird der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten, der Jesus zu stechen, und trotzdem wird der Teufel verlieren. Und in diesem Bild sind jetzt Schlange, die tierische Schlange, und die Menschen wieder vereint. Die Gemeinden gibt, da heißt es nämlich, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Der Vers endet, indem er ein neues Jerusalem beschreibt, der Berg Zion, das neue Jerusalem. Da wird dieser Zustand sein, wenn Jesus wiedergekommen ist. Dann werden wir es erleben, dass Frieden möglich ist. Aber der Text macht deutlich, Jesus ist der eine, auf den die Juden warten. Und Jesus ist auch der eine, auf den wir Christen nicht mehr warten müssen, weil er schon gekommen ist. Aber es ist der eine, den Menschen brauchen, weil er der ist, der von Gott alle Macht hat, der gerecht ist und der auch eine Zukunft im Frieden ermöglichen wird. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich nur, bei Gott zu sein, ihm zu loben. Ein letztes Beispiel, ein Missionar, der war bei Wycliffe als Übersetzer an der Elfenbeinküste, einer der ersten Missionare von Wycliffe. Der kam nach Jahren zurück aus seinem Dienst, war in Deutschland und war jetzt ganz desorientiert, was soll ich jetzt tun? Und hat gesagt, Herr, wo ist mein Platz? Wo willst du mich gebrauchen? Was soll ich jetzt machen? Und wisst ihr, Jesus hat ihm eine ganz einfache Antwort gegeben. Das ist die Antwort für alle Christen. Er hat ihm gesagt, dein Platz ist an meinem Herz. Ganz nah bei mir zu sein, da bist du richtig. Und da hat der Missionar gesagt, da habe ich verstanden, dass ich richtig bin, geliebt, angenommen, egal ob ich jetzt in der Elfenbeinküste in Deutschland, wenn ich am Jesu Herz bin, bin ich richtig. Ich möchte Mut machen, in dieser Weihnachtszeit das neu als Herausforderung zu nehmen, Jesus zu vertrauen, Gott zu vertrauen, sich neu auszurichten und in das hineinzunehmen zu lassen, den Vers habe ich gar nicht draufgeschrieben, wo Jesus dann sagt, uns auffordert in Johannes 10, habe ich leider vergessen, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir, dass sie sagen, Herr, ich möchte als dein Schaf in den kommenden Zeiten, in dem es kommt, dir wirklich folgen, auf deine Stimme hören, dich beachten. Und als letztes, Friedrich von Bodelschwing hat gesagt, Weihnachtsfreude ist Freude über den Frieden, der hier seinen Anfang genommen hat, weil Jesus der ist, der mit dem Frieden ernst macht. Und dieser Baum wieder neu blüht, schöner als jeder Weihnachtsbaum, auch als jeder in Dortmund oder woanders, weil es der Baum ist, der wirklich Leben bringt, weil Christus dahinter steckt. Darum singen wir manchmal, es ist ein Ros entsprungen, aber ich singe es jetzt nicht, aber ich bete. Ich danke dir, Herr, für diesen Text aus dem Alten Testament, wo von dem Messias gesprochen wird, der wirklich göttliche Befähigung hatte, der deinen Geist hat in der Fülle. Und das zeigt, dass du alles tun kannst, du hast Weisheit und Macht. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich als Herrn haben, das hilft uns, wenn wir mit unseren Scherben und dem Unglück nicht weiter wissen, dann dürfen wir zu dir kommen, weil du damit umgehen kannst. Herr, hab Dank, dass du uns verstehst und ja, uns manchmal auch korrigierst, wenn wir es nötig haben. Und danke, dass du als Zweites ein König bist, der nicht dadurch auffällt, dass er andere unterdrücken muss, sich groß macht, sondern dass du ein König bist, der uns Menschen dient, der so mächtig ist, dass er das nicht immer beweisen muss und zeigen muss, sondern ja, der wirklich unser Wohl am Herzen hat, der möchte, dass unser Leben gelingt und wir beim Vater sind und die Gemeinschaft gut ist. Und ich danke dir, dass du aber auch der Gott bist, der Gerechtigkeit schaffen wird, wo wir manchmal denken, ja, wieso kommen die Leute mit so etwas durch? Spätestens, wenn wir vor dir stehen, dann wirst du Recht sprechen. Und ja, dann geht es entweder um Werkgerechtigkeit, die uns nicht hilft, oder um Gnade, die wir in Jesus haben. Und ich danke dir, dass wir dich haben dürfen und wissen dürfen, dass wir in dir dass in dir keine Verdammnis ist und keine Verurteilung ist, das tut gut. Und es hilft auch zu wissen, dass du auch für Recht sorgen wirst. Das tut auch gut. Und ich danke dir, dass wir auch von dieser Zukunft gehört haben, die du noch schenken wirst, was jetzt noch so utopisch klingt. Aber du wirst wieder paradiesische Zustände herstellen, wenn